Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Heute mit Folge 73. Und ich mich heute Morgen auf den Weg ins Büro gemacht habe, habe ich mich daran erinnert, Andreas, dass irgendwann mal vor 6 Jahren haben wir mit MAST begonnen, und jetzt habe ich tatsächlich festgestellt, dass auf den Tag genau, also am 16. Juni 2020, hatten wir die erste MAST-Folge. Also ich glaube, das ist eine ganz schöne Story. 6 Jahre MAST, ein schöner Geburtstag. Und ich freue mich sehr, Andreas, dass du heute mit mir diese Jubiläumsfolge bestreitest. Guten Morgen, Andreas.
Ja, hallo Jörg. Ja, genau, 6 Jahre. Also wir werden jetzt eingeschult. Sehr schön.
Genau. Für diejenigen unter Ihnen, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind oder in den letzten Wochen neu hinzugekommen sind, vielleicht noch eine kurze Einleitung. Was ist MAST? MAST ist ein einzigartiger Umsatzsteuer-Live-Podcast. Live deshalb, weil wir so wie jetzt heute Morgen an jedem dritten Dienstag eines Monats und das seit 6 Jahren Ihnen die Umsatzsteuer-News des letzten Monats eben live aufbereiten. Und wenn Sie dann aber mal keine Zeit haben zuzuschauen oder zuzuhören, dann stehen Ihnen natürlich im Anschluss auch noch die Aufzeichnungen sowohl auf YouTube als auch bei den gängigen Podcast-Anbietern zur Verfügung. Sie bekommen also nach unserer heutigen Folge, wie auch die letzten 72 Mal, eine kurze E-Mail mit den Links zu den entsprechenden Aufzeichnungen. Also es geht immer darum, Ihnen die Umsatzsteuer-News des letzten Monats zu präsentieren. Und wie gesagt, heute, Andreas, sind wir zweimal wieder dran. Also zum einen Andreas Erdbrügger, Partner in unserem Berliner Büro, und mein Name ist Jörg Kurzenberger. Ich bin hier in Stuttgart im Büro. Und Andreas, bevor wir jetzt zu unserer Themenauswahl kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Woran merkt der Umsatzsteuerrechtler oder der Steuerrechtler, dass Sommer ist? Oh, Herr Erdbrügger, für diejenigen, die zuhören, runzelt mit der Stirn. Ich löse auf. Der Entwurf eines Jahressteuergesetzes wurde veröffentlicht. Also ich muss mich immer daran erinnern, irgendwann mal so im Mai rum, so kurz bevor die Sonne richtig rauskommt, wird der Entwurf eines Jahressteuergesetzes veröffentlicht. So war es zumindest, oder so ist es zumindest in aller Regel. Und das wird, Andreas, du hattest dich ja darum gekümmert, ganz herzlichen Dank, auch das erste Thema sein. Jahressteuergesetz 2026, ein Entwurf, da gibt es ein paar kleinere umsatzsteuerliche Themen, will ich mal sagen, aber ein großes Umsatzsteuerthema, und da geht es um die Reform der Organschaft. Das wird also unser erstes Thema sein. Das zweite Thema, da biegen wir dann ab auf die Rechtsprechungsschiene. Da starten wir mit einem BFH-Urteil vom 4.12.2025, 5R 37 aus 23. Da geht es um eine ganz interessante Frage, nämlich fast ein Klassiker, stammhausfeste Niederlassung, und hier konkret um den Leistungsbezug. Also wer hat eine Leistung bezogen? Und das dritte Thema ist wieder ein Urteil, das wir Ihnen vorstellen wollen, wieder BFH 26.03.2026, 5R 46 aus 25. Das ist eine EuGH-Folgeentscheidung eben zum EuGH-Urteil Xirality. Das haben wir ganz am Ende nochmal ganz kurz für Sie aufbereitet. Also Andreas, jetzt geht's los. Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2026. Das BMF hat also einen entsprechenden Referentenentwurf vorgelegt. Wie sieht es denn da in der Umsatzsteuer aus?
Ja, wir haben ja mal wieder die Ehre, der Jahressteuergesetz, zumindest im Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums, hat eigentlich fast nur wesentliche umsatzsteuerliche Themen. Und da ein ganz großes, nämlich die Reform der Umsatzsteuer. Das ist ein Thema, was wir seit Jahren verfolgen. Wir sind da auch eingebunden in Diskussionsrunden. Da kann ich mich erinnern, die erste war schon im Jahr 2019. Das heißt, also wir reden hier über einen langen Anlauf, der es jetzt zumindest in den Referentenentwurf geschafft hat. Und das ist sicherlich so das große Thema in dem bisherigen Referentenentwurf. Und daneben gibt es noch so ein paar kleinere umsatzsteuerliche Änderungen, die aber, sag mal, eher so technischer Natur sind.
Also dann würde ich sagen, Andreas, dann machen wir diese kleineren Themen am Ende dieses ersten Slots und beginnen aber mit dem Wichtigsten, nämlich mit dem Reform der Organschaft. Was bringt denn die Reform, und wann geht's los? Wann greift sie?
Ja, vielleicht mal aufgreifend deine Frage vom Anfang. Also der Gesetzentwurf kommt ja immer im Frühjahr. Der Gesetzgeber braucht dann aber mal sehr lange und wahrscheinlich kann es dann durchaus Dezember werden, weil ja die Regierung sich erstmal einig sein muss. Und wenn die Regierung einig ist, dann müssen erstmal die Bundesländer sich einig sein und dann geht es hin und her. Das heißt, also wir werden ja frühestens Ende des Jahres das wissen, aber das Bundesfinanzministerium hat in seinem Entwurf für die Organschaftsreform ins Auge gefasst, dass man das Mitte 2028 umsetzen möchte, um letztendlich den Unternehmen ja genug Zeit und auch natürlich den Finanzämtern genug Zeit zu lassen, das entsprechend umzustellen, was man hier hat. Und ja, die Reform, wenn man sie mal so bewertet, das war ja da eine Frage, die bringt in der Tat einige Verbesserungen. Und aber leider nicht alle Verbesserungen, die man sich in den Diskussionen der vergangenen Jahre gewünscht hat. Und ein wichtiger Punkt, das werden wir gleich sehen, der ganz am Anfang eigentlich der Hauptpunkt war, es zu reformieren, der ist leider nicht so richtig angegangen worden. Aber es gibt jedenfalls keine Verschlechterung, was ja heutzutage schon mal eine gute Nachricht ist. Also grundsätzlich, um es im Detail zu sehen, die Organschaft, so wie wir sie kennen, Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 2 sieht ja vor, dass man diese drei Eingliederungsmerkmale hat mit wirtschaftlicher Eingliederung, organisatorischer Eingliederung und finanzieller Eingliederung. Das wird so weiter bestehen. Das heißt also, wir müssen bei der Organschaftsreform jetzt nicht alles über Bord schmeißen, was wir schon wissen. Es wird sich vielleicht aber so ein bisschen ändern. Denn die größte Neuerung ist, dass die Wirkung der Organschaft anders als bisher und wie es aktuell auch ist, nicht automatisch eintritt, wenn ich diese drei Eingliederungsmerkmale erfülle. Denn das ist so eine Besonderheit der umsatzsteuerlichen Organschaft, zum Beispiel auch gegenüber der ertragsteuerlichen, dass ich ja drei Tatbestandsmerkmale erfülle und dann habe ich eine Organschaft. Also ob ich das will oder ob ich das nicht will, ob ich das praktisch im wöchentlichen Modus ändern würde oder nicht. Also es ist immer an und aus, ohne dass ich das wirklich richtig beeinflussen kann, während es jetzt zum Beispiel bei der Ertragsteuerorganschaft ja nun ein EAV geben muss, zum Beispiel, wo ich das Ganze auch relativ gut steuern kann. Und das hat der Gesetzgeber jetzt vor, in Angriff zu nehmen, zumindest in dem Punkt, dass die Wirkung der Organschaft nicht mehr automatisch so eintritt, sondern nur dann, wenn man die Organschaft dann auch anmeldet. Das heißt also, sie tritt erst in Kraft, wenn der potenzielle Organträger letzten Endes gegenüber dem Finanzamt erklärt, ja, ich und die Organgesellschaften wollen auch den Eintritt der Wirkung der Organschaft. Und das heißt natürlich dann auch, wenn ich diese Erklärung nicht abgebe, habe ich eben auch keine Organschaft. Also das ist positiv, weil man eben die Organschaft und ihren Eintritt verhindern kann. Kann auch schlecht sein, wenn man das vergisst und nicht merkt, dass es sich Mitte 2028 ändert. Ja, aber ich denke mal, wenn die Reform jetzt so beschlossen wird, und das ist ja eher so eine technische Regelung, deswegen denke ich mal, dass sie auch nicht so den politischen Auseinandersetzungen anheimfallen wird. Also wenn es so beschlossen wird, dann hat es eben schon erhebliche Vorteile für die Steuerpflichtigen, aber auch für den Fiskus, ne? Denn der Fiskus hatte ja bisher immer die Insolvenzangst, wenn eine Organgesellschaft in die Insolvenz gegangen ist. Dann hat der Insolvenzverwalter oftmals erstmal geguckt, was passiert denn hier eigentlich? Gab es denn eine Organschaft oder gab es sie nicht? Und da gab es durchaus ganz empfindliche Verluste für den Fiskus. Und hier herrscht natürlich auch aus Sicht des Fiskus dann mehr Klarheit, dass eine Organschaft dann eben bestand oder nicht bestand oder gewollt wurde oder eben nicht gewollt wurde.
Okay, jetzt in der Praxis, Andreas, wie du berichtest, sehen wir natürlich häufig, okay, jemand übersieht, dass die Eingliederungsvoraussetzungen vorliegen, ja, jetzt sozusagen Eintritt in die umsatzsteuerliche Organschaft. Das ist jetzt, sagen wir mal, gelöst, ja. Jetzt sehen wir es aber natürlich auch umgekehrt, dass die Eingliederungsvoraussetzungen wegfallen, ohne dass es jemand merkt, also die umsatzsteuerliche Organschaft beendet wird, ohne dass es jemand merkt. Das kann ja partiell drohen, der ja wirklich erhebliche Rückabwicklungen. Wie sieht es denn da aus zum Ende der Organschaft? Ist da was geplant im Entwurf?
Ja, aber leider nur geringfügig. Also das eigentliche Problem wird nicht gelöst. Ich habe ja gerade gesagt, die Organschaft ist ja bisher nur dann positiv bestehen, wenn ich sie haben möchte, wenn ich die drei Eingliederungsmerkmale erfülle. Und wenn ich ja unbemerkt oder bewusst ein Eingliederungsmerkmal wegfallen lasse, also der Klassiker ist ja, dass irgendwie der Geschäftsführer, der für die organisatorische Eingliederung wichtig ist, der wird abberufen oder hat einen Unfall und dann wird das nicht richtig nachbesetzt. Also das Problem besteht weiterhin und es wird lediglich abgemildert. Also es wird in bestimmten Fällen vorgesehen, dass auf eine Rückabwicklung verzichtet, aber auch nur dann, wenn keine Steuerausfälle drohen, wobei der Begriff Steuerausfälle dann neu Einzug finden wird ins Gesetz. Also ist vielleicht nicht so ein ganz glücklicher Begriff, da wird man vielleicht auch noch dran arbeiten müssen. Aber letztendlich, wenn nichts passieren würde, dann passiert eben nichts, dann wird auch die Organschaft nicht rückabgewickelt, sondern dann macht man das ex nunc. Das dürfte aber in den wenigsten Fällen so sein, ne? Denn die Organschaft besteht ja nicht ohne Grund und ich habe oftmals Innenleistungen, wenn ich da nicht mit Umsatzsteuer abgerechnet habe, werde ich wahrscheinlich schon eine Auswirkung haben. Und insofern ist das letzten Endes das eigentliche Problem aus Sicht der Praxis, was weiterhin nicht gelöst ist. Ne? Man hat wirklich die Anmutung einer Organschaft, man denkt, man hat sie und dann kommt irgendwann der Betriebsprüfer oder man merkt selbst, dass sie eigentlich gar nicht mehr besteht. Und dann entstehen natürlich gravierende Folgewirkungen, weil ich es einfach rückabwickeln muss. Außer, wie gesagt, wenn jetzt keine steuerlichen Auswirkungen da wären. Aber das wird in den wenigsten Fällen so sein. Und das ist natürlich sehr enttäuschend, weil man da jetzt ja nun jahrelang dran gearbeitet hat. Und zwischenzeitlich 2019 gab es ja auch die Idee, dass ich allein mehr oder weniger durch die Erklärung einer Organschaft haben zu wollen, die Organschaft bewirken kann. Das waren sicherlich ein bisschen zu große Blütenträume. Aber man hätte jetzt durchaus auch ein paar Verbesserungen vorsehen können, zum Beispiel, dass die Rückabwicklung erst ex nunc in Kraft tritt. Also da haben wir ja in den letzten Monaten, ja, so wie Leonard Joost von Flickock-Schaumburg und ich haben ja in der DSTR Verbesserungen da nochmal gefordert. Auch die Bundessteuerberaterkammer hat ja ein Papier Anfang des Jahres veröffentlicht. Das hat leider kein Gehör gefunden. Und ja, das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eigentlich, dass wenn man eine Rückabwicklung vornehmen muss, dass dann die Finanzverwaltung die Zinswirkung immerhin erst sehr spät einsetzen lässt, sodass man wenigstens keinen Zinsschaden hat. Aber das hat auch einen hohen Preis, denn das BMF sieht in seinem Entwurf vor, dass es auch keine Vertrauensschutzmöglichkeiten gibt für die Beteiligten, was wahrscheinlich auch zu weitgehend sein dürfte. Und auch die Haftung im Organschaftsverbund wird deutlich ausgeweitet gegenüber dem Status quo. Also insofern ist es eigentlich sehr wenig, was man hier bekommt. Und insofern ist die Reform in dem Punkt also schon eine Enttäuschung und auch alles andere als die oftmals versprochene Bürokratieerleichterung. Und wenn man sich jetzt auch nochmal überlegt, dass es ja gerade für steuerfreie Unternehmer wichtig ist, eine Organschaft zu haben, also zum Beispiel im Finanzsektor, im Immobiliensektor, aber auch im Gesundheits- und im Sozialsektor, da ist es natürlich so, dass es weiterhin eine ausgesprochen hohe Risikoexposition gibt, wenn die Organschaft platzt. Und ja, diesen Bereichen ist überhaupt nicht geholfen. Ne? Denn da habe ich ja immer eine steuerliche Auswirkung der Organschaft per se. Und dass ich jetzt irgendwie weniger Zinsen zahle, wenn mir die Organschaft in die Ohren fliegt, also das ist dann, glaube ich, der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Das ist das kleinere Problem. Genau. Ja, wenn man nochmal kurz zu den inhaltlichen Themen etwas einsteigen, also Personengesellschaft und Organgesellschaft, das ist ja ein Riesenthema seit Jahren. Umsatzsteuer Anwendungserlass wurde noch nicht nach meinem Dafürhalten eindeutig angepasst. Wie sieht es da aus? Ja?
Genau, also du warst gerade ein bisschen schlecht zu verstehen, aber du hast gesagt, die Personengesellschaft. Ne? Also das ist in der Tat ein großer Punkt, der seit Jahren im Raum steht. Da will jetzt das BMF in seinem Entwurf endlich glatt ziehen und auch die Personengesellschaft als mögliche Organgesellschaft explizit benennen. Ja, aber fast schon ein bisschen spät hinterhergerufen. Ne? Also durch die Rechtsprechung ist es mittlerweile längst geklärt. Der Umsatzsteueranwendungserlass ist da etwas zögerlich gewesen. Das wird aber natürlich jetzt kommen, dass man hier die Personengesellschaft hat. Die Voraussetzung der Organschaft muss natürlich aber auch die Personengesellschaft erfüllen. Also das heißt, hier wird sicherlich der Anwendungserlass dann anzupassen sein. Also das ist dann im Grunde genommen dann der Schritt.
Okay, und dann auch ein langwieriges Thema, über das wir häufig schon diskutiert haben, sind die EuGH-Urteile Skandia und Danske Bank. Haben wir ja das Thema inländische Stammhaus, ausländische Betriebsstätte oder umgekehrt. Wie sieht es, gibt es da dort Neuerungen im Zusammenhang mit der Organschaftsreform?
Ja, also hoffentlich. Ne? Also das ist ja eine Thematik, die das BMF seit wirklich 10 Jahren auf die lange Bank schiebt. Und immer wieder gibt es BMF-Schreiben, die erwähnen, ja, wir äußern uns noch zu Skandia, Amerika und Danske Bank. Und ja, man wartet aber drauf. Und ja, im Gesetz kann man jetzt keine Hinweise finden, was aber auch zu erwarten war. Und insofern müsste sich das BMF jetzt vielleicht spätestens anlässlich dieser Organschaftsreform vielleicht zu dem Thema mal äußern. Denn der EuGH hatte ja bekanntlich gesagt, wenn ich eine Organschaft habe, funktioniert das mit dem Leistungsaustausch ohne Umsatzsteuerbelastung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte ja nicht, weil aus Sicht des EuGH das Stammhaus, wenn es in einer Organschaft ist, seine Identität in gewisser Weise verliert und irgendwas anderes ist und nicht mehr das gleiche Unternehmen. Und da waren wir ja schon immer der Auffassung, dass diese Rechtsprechung eigentlich zur deutschen Organschaftsregelung nicht passt, weil ich ja nicht eine Organschaft des eigenständigen Steuerpflichtigen habe, sondern letzten Endes die Tochtergesellschaft identisch wird mit dem Organträger. Und das ist ja auch weiterhin so. Also da gibt es im Paragraphen 2c, das ist ja die neue Vorschrift, leicht geänderte Formulierung, bei der man vielleicht mal ins Nachdenken kommen könnte. Aber ich glaube, so ist es auch am Ende wahrscheinlich nicht gemeint. Und letzten Endes wäre es jetzt mal Zeit für den Befreiungsschlag und eben auch hoffentlich vor 2028, damit sich die Beteiligten darauf einstellen können, falls es doch kritischer gesehen wird vom BMF. Also insofern, ja, leider noch nichts Neues und weiterhin warten. Aber weiterhin warten ist ja nicht so schlecht, weil dann weiterhin ja die Regelungen des Abschnitt 2.9 Umsatzsteueranwendungserlass gelten und die sind ja gar nicht so schlecht. Also insofern wird die Betriebsstättenkonstruktion, die ja oftmals auch im Finanzsektor wichtig sind, natürlich erstmal weiter unbehelligt. Das ist
Okay, und jetzt gibt es noch ein paar weitere kleine Änderungen jetzt in Anbetracht der Zeit. Andreas, vielleicht noch ganz kurz dazu, was ist noch geplant?
Ja, also das lässt sich, glaube ich, wirklich sehr kurz abhandeln. Also es gibt in diesem Jahressteuergesetz einen Artikel 12, der sofort in Kraft treten soll. Der befasst sich mit redaktionellen Pannen, also wo so Paragraphenverweise innerhalb des Umsatzsteuergesetzes seit Jahren schon falsch sind. Und jetzt hört man auf die Kommentatoren oder hat es auch selber gemerkt. Dann die größte Änderung ist in Artikel 13, soll zum Jahreswechsel dann in Kraft treten. Das ist aber eher was Optisches. Da gibt es ja eine Regelung für die Plattformunternehmer insbesondere, aber auch grenzüberschreitende Fernverkaufslieferungen und elektronisch erbrachte Dienstleistungen. Die rekurrieren ja alle auf eine bestimmte Eigenschaft des Dienstleistenden, wo er eine Bagatellschwelle überschreiten muss. Und die ist jetzt in drei verschiedenen Paragraphen identisch geregelt. Und da hat nun das BMF sich überlegt, dass es doch ganz toll wäre, wenn man einen neuen Paragraphen 3f schafft, wo das alles geregelt wird und die anderen Vorschriften verweisen nur darauf und können sozusagen entschlackt werden. Ja, materiellrechtlich ändert sich nichts. Und ich glaube, die optische Verbesserung kommt dann eher zu dem Preis, dass es eine Gesetzesänderung ist, die dann immer mehr Ärger als Nutzen bringt. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich machen sollte, bei allem Verständnis für die Idee. Ja, dann in Paragraph 3 gibt es ja die unentgeltlichen Wertabgaben für Lieferungen und sonstige Leistungen. Da wird der Wortlaut des Gesetzes an die Rechtsprechung angepasst, nach ja auch mittlerweile fast 20 Jahren, was aber vernünftig ist und glaube ich auch für Klarheit sorgt. Und ja, die allseits sehr unbeliebte Konsignationslagerregelung wird jetzt schon im Gesetz abgeschafft mit Wirkung dann ab 2028, freilich aber noch ohne die Einführung des One-Stop-Shops mit seiner Erweiterung für grenzüberschreitende Lieferungen. Also das hätte man eigentlich gleichzeitig erwartet, ist aber jetzt schrittweise aber nichts Spannendes sozusagen in dem Punkt.
Okay. Und jetzt zu Steuersätzen und so steht ja nichts im Jahressteuergesetz, aber es gibt ja diverse Gerüchte. Verdichten sich die Gerüchte von Steuersatzänderungen, Andreas?
Ja, es gibt ja schon lange Gerüchte, dass der Steuersatz erhöht werden soll. Und wir haben ja auch Berufskollegen, die das anscheinend ja regelrecht dem entgegenfiebern. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Das ist natürlich eine gravierende politische Entscheidung. Und im Raum steht ja eine Erhöhung des Regelsteuersatzes auf 21% und auch eine deutliche Erhöhung des ermäßigten Steuersatzes, was ja auch eine erhebliche soziale Auswirkung hätte und eine steuerliche Belastungswirkung von glaube ich, 30 Milliarden haben dürfte. Und das ist natürlich dann ein politisches Thema. Ne? Und da wird man sicherlich jetzt gucken müssen, in den nächsten ja, 4 Wochen vor der Sommerpause möchte das Bundeskabinett ja nun doch den großen Herbst der Reformen, wenn es auch jetzt Sommer ist, schon in Angriff nehmen. Und dazu wird das natürlich auch gehören. Und insofern ist das Teil einer größeren politischen Gemengelage. Und deswegen kann man da, glaube ich, naturgemäß gar nichts sagen, wie weit da die Überlegungen sind. Aber dass es sie gibt, scheint jedenfalls so zu sein. Aber das war auch schon zu Zeiten der Ampelkoalition so. Und was ich auch immer gefragt werde, weil ich ja häufiger im Bereich der öffentlichen Hand berate, was ist denn mit 2b? Wird der nochmal verlängert? Ja, also bisher auch noch nichts gehört. Das ist reine Spekulation. Aber der Verlauf der letzten 10 Jahre lässt ja darauf schließen, dass man genau beobachten sollte, was so bis November, Dezember passiert im Gesetzgebungsverfahren. Und vielleicht werden da ja auch noch Wünsche wahr. Aber konkrete Hinweise gibt es da nicht. Ja, Jörg, du hast die Zeit erwähnt. Wir müssen, glaube ich, nochmal auf zwei wichtige Entscheidungen des BfH auch nochmal hinweisen. Und das eine war ja die Entscheidung des Bundesfinanzhofs hier vom 4. Dezember, die jetzt kürzlich veröffentlicht wurde erst. Da geht es ja um den Leistungsbezug durch ein Stammhaus. Das Thema feste Niederlassung ist ja ein Dauerbrenner, Jörg, ne? Also mit dem wir uns schon oft beschäftigt haben. Und da gab es ja auch schon viele Aufklärungen in den letzten Jahren, die auch hier besprochen wurde, hier in unserem Podcast. Und da ist ja auch irgendwo klar geworden, feste Niederlassung ist geprägt durch Sachmittel und Personalmittel. Also man muss immer beides haben. In welcher Gewichtung, das ist dann immer eine Frage des Einzelfalls. Und gibt es in diesem Fall dann wieder diesen Bezug auf das Thema oder womit hatte der BfH jetzt hier zu tun?
Also tatsächlich geht es um eine feste Niederlassung. Allerdings war die Existenz einer solchen festen Niederlassung an sich jetzt für den BfH unstreitig. Konkret ging es darum, die Klägerin, es war eine im Drittland ansässige Gesellschaft, die dort, also im Drittland Hotels und Resorts betrieb. Und im Inland hatte diese ausländische Gesellschaft Räumlichkeiten angemietet und unterhielt in diesen Räumlichkeiten ein Verbindungsbüro, ein sogenanntes Verbindungsbüro. Und tatsächlich waren dort auch Leute beschäftigt, also so durchschnittlich 5 Mitarbeiter, sodass also diese sachliche und auch die personelle Komponente hier völlig unstrittig war. Und was waren die Aufgaben des Verbindungsbüros? Naja gut, dort sollten eben Vertragsverhandlungen vorbereitet oder vielleicht auch stattfinden zwischen in Deutschland ansässigen Reiseveranstaltern über die Überlassung von Zimmerkontingenten, dann Verträge wurden geprüft, Werbeleistungen wurden erbracht, also die Darstellung der Hotels hier im Inland. Das war also sozusagen im Fokus dieses Verbindungsbüros. Wichtig ist aber hier nochmal zu sagen, dass die Überlassung der Hotelzimmer und der Resorts, also diese eigentliche Urlaubsleistung sozusagen, die erfolgte dann durch die Hauptniederlassung der Klägerin, nämlich im Drittland. Also kurzum, feste Niederlassung unstrittig.
Okay, also war die Frage eher, wer führt denn hier eigentlich die Umsatzsteuer ab und wer darf eigentlich auf welcher Ebene die Vorsteuer ziehen?
Ja, genau. Also im Grunde genommen wurde zwar auch im Vorverfahren so ein bisschen drüber gestritten, ob es jetzt hier eine aktive feste Niederlassung ist, also eine, die Leistungen erbringt und Leistungen bezieht, oder nur eine sogenannte passive Niederlassung, die nur Leistungen empfängt. Und das hat natürlich, und darum ging es, Konsequenzen für den Vorsteuerabzug. Aber diese Diskussion wurde jetzt vom BfH nicht mehr so problematisiert, sondern es ging tatsächlich allein um den Vorsteuerabzug, nämlich um den Vorsteuerabzug von auf eine Rechnung ausgewiesener deutscher Umsatzsteuer. Und konkret war es so, dass eine Mitarbeiterin dieses Verbindungsbüros Werbeleistungen in Auftrag gegeben hatte. Und damit, mit diesen Werbeleistungen, sollten also die Buchungen von Unterkünften eben in diesen Hotels und in diesen Resorts gesteigert werden. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht haben den Vorsteuerabzug auf diese Werbeleistungen verweigert, mit der Begründung, dass diese nicht dieser festen Niederlassung zuzuordnen sei, sondern eben dem Stammhaus, also dem im Drittland ansässigen Stammhaus. Und die Klägerin sagte, nee, nee, das sei nicht so. Diese Werbeleistungen, sie seien sehr wohl diesem inländischen Verbindungsbüro zuzuordnen und wurden auch von diesem Büro verwendet, da sie eben bezogen worden seien, um die Vermietung der Resorts im deutschsprachigen Raum zu vermarkten. Sprich, der Kläger hat gesagt, also ich habe diese Werbeleistungen empfangen, um eben meine Verbindungsleistungen sozusagen an mein Stammhaus zu erbringen.
Okay, also das ist ja dann eigentlich genau die spannende Frage, die auch vom EuGH, glaube ich, noch nicht so richtig entschieden ist, ne? Also gucke ich eben auf die Betriebsstätte und dann durch sie durch bis hin zu der ja, Betriebsstätte oder dem Stammhaus, was dann das Hotel anbietet. Oder ist es erforderlich, dass eben diese Betriebsstätte dann irgendwie so eine Art Leistung erstellt dann, ne? Die weitergegeben wird. Also das dürfte dann ja wahrscheinlich die Frage sein, die den BfH dann umgetrieben hat. Und was hat der BFH dazu gesagt? Also
Ja, also ich glaube, das hat den BFH schon umgetrieben, aber um das vielleicht vorwegzunehmen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht jetzt über dieses Urteil, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil so richtig kommt es nicht zum Ausdruck. Kurzum wurde der Vorsteuerabzug verweigert mit der Begründung, dass der Ort dieser Werbeleistung, dieser beauftragten Werbeleistung nach Paragraph 3a Absatz 2 nicht im Inland liegt. Zwar, das war unstrittig, wurden die Leistungen hier von diesem inländischen Verbindungsbüro, also von der Mitarbeiterin in Auftrag gegeben. Allerdings, sagt der BFH, wurden diese Werbeleistungen eben nicht für den Bedarf dieser Betriebsstätte oder dieser festen Niederlassung erbracht und auch nicht verwendet. Denn das finale Ergebnis sozusagen dieser Werbeleistung sollte ja eben sein, dass die von dem im Drittland ansässigen Stammhaus geführten Hotels und Resorts mehr Umsatz machen, ja, also mehr Urlauber sozusagen im Drittland kommen, ja. Und der BFH sagt auch, ja gut, wir müssen also ein paar Grundsätze berücksichtigen. Also zweckdienlich und vorrangiger Anknüpfungspunkt an die Bestimmung des Ortes ist halt nun mal der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit, weil es also viel einfacher ist, natürlich festzustellen, als überhaupt die Existenz einer festen Niederlassung. Ja. Das heißt, die Frage, bezieht diese Niederlassung jetzt eine Leistung oder vielleicht das Stammhaus? Da ist vorrangig immer davon auszugehen, dass das Stammhaus diese Leistung bezieht und dann nur nachrangig ist dann zu prüfen, ob vielleicht das dann doch die feste Niederlassung ist. Und jetzt hat also der BFH entschieden, ne, nach 3a Absatz 2 ist davon auszugehen, dass die Leistung nicht im Inland erbracht wurde, sondern eben am Ort des Stammhauses, also im Drittland. Das heißt, der Umsatzsteuerausweis auf dieser Rechnung war schon falsch, sodass hier kein deutscher Vorsteuerabzug mehr Bestand. Also das Urteil zeigt, also man, da wird so richtig gekämpft sozusagen hin und her. Die Abgrenzung ist ja tatsächlich nicht ganz einfach, aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Auseinandersetzung genau mit dem, was du gesagt hast, Andreas. Ja, eigentlich das Verbindungsbüro hatte ja quasi das Ziel, das Stammhaus dahingehend zu unterstützen, dass das Stammhaus mehr Umsätze macht. Und was macht man denn anders als Werbeleistung? Ja, also wenn ich also als Niederlassung eine Werbeleistung einkaufe, um damit dann meine Leistung an das Stammhaus zu erbringen, hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, dass man sich damit noch etwas vertiefter auseinandersetzt und hätte vielleicht dann doch vielleicht doch zum Ergebnis kommen können, dass das soweit alles in Ordnung war. Aber das ist nicht geschehen, also da ist noch nicht aller Tage Abend. Das Thema feste Niederlassung bleibt also ein Dauerbrenner, nicht nur im Hinblick auf die Existenz, sondern auch in Bezug auf den Leistungsbezug.
Also in
So.
dem ist kompliziert und man muss aufpassen, von wem man sich die Rechnung schreiben lässt.
Genau, wobei man hat ja da tatsächlich auch den Konflikt, also dieser Werbeleistende, der hat natürlich den Drang, deutsche Umsatzsteuer auszuweisen. Ja, also das ist, die Umsatzsteuer bleibt eben konfliktär, kann man sagen.
Okay.
Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zu unserem letzten Fall, BFH-Urteil vom 26.06. diesen Jahres, 46 aus 25. Wie ich eingangs schon sagte, gab es ein EuGH-Urteil, Xirality vom 9.10.25, C101 aus 24. Andreas, du erinnerst dich, das haben wir tatsächlich gemeinsam auch vorgestellt in unserer Mastfolge im Oktober des letzten Jahres. Und jetzt hat sich also der BFH nochmal damit beschäftigen müssen. Und da es jetzt aber quasi um eine alte Rechtslage ging, es ging tatsächlich um die Umsatzbesteuerung von In-App-Verkäufen, aber alte Rechtslage, ja, hat sich da jetzt eigentlich nichts Neues mehr ergeben. Und der BFH hat sich im ganz Wesentlichen aber nochmal mit dem Thema 14c beschäftigt, denn da wurden Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgewiesen. Und das finde ich hier nochmal interessant, weil der BFH hier jetzt nochmal eindeutig bestätigt, dass also 14c Absatz 1 Steuer nicht entsteht, soweit die Empfänger dieser Rechnungen Endverbraucher sind. Ja. Hat mir ihn auch schon vorgestellt, EuGH-Urteil Finanzamt Österreich, auch aus dem letzten Jahr. Und der BFH bestätigt hier ganz klar, okay, wir haben hier jetzt eine Rechtsprechungsänderung und 14c1 kommt nicht zur Anwendung, wenn die Endverbraucher die Rechnung erhalten haben. Jetzt haben wir natürlich wie immer das Problem und bei diesen In-App-Verkäufen kann man sich das ja auch gut vorstellen. Ja gut, es werden ja tausende Millionen von Rechnungen erstellt, wo dann vielleicht fälschlicherweise Umsatzsteuer ausgewiesen ist. Und da gab es schon auch immer die Diskussion, ja gut, kann man vielleicht, ist da, man muss jeden Einzelfall betrachten, aber kann man nicht vielleicht so ein bisschen schätzen, ja, dass man sagt, ja, so roundabout 80% Endverbraucher und 20% Unternehmer und dann müssen wir es halt entsprechend abwickeln. Und da sagt die Finanzverwaltung ja im Umsatzsteueranwendungserlass nach wie vor, na gut, wenn du hier kein, wenn du musst einen Nachweis erbringen, dass die Rechnungsempfänger Endverbraucher sind, denn das entlastet dich ja, dann entsteht von vornherein gar nicht diese 14c-Steuer und du musst es nachweisen. Und Schätzungen sind da nicht erlaubt, so sagt der Umsatzsteueranwendungserlass. Und das finde ich ganz interessant, denn der BfH sagt hier jetzt ausdrücklich, auch in Anlehnung an das vorbesprochene EuGH-Urteil, Moment mal, da können schon auch Schätzungen möglich sein, ja, also dass man sozusagen den Anteil an Rechnungen gegenüber Endverbrauchern oder Unternehmen, also wenn man da eine valide Schätzung vornehmen kann, dann ist es also zu berücksichtigen. Deshalb, Andreas, vielleicht noch ein guter Punkt hier, wird möglicherweise der Umsatzsteueranwendungserlass hier nochmal zugunsten von unseren Mandanten oder den Unternehmern eben geändert werden müssen. Wird man also sehen.
Also prima, Andreas. Ganz herzlich. Müde? Ein Mast.
Ein Mast. Genau, das ist das gute Stichwort. Wir sind nämlich am Ende unserer heutigen Mast-Folge, also Folge 73, der 6. Geburtstag neigt sich dem Ende zu, Andreas. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr nicht nur heute dabei warst, sondern auch ganz, ganz viele Male in den letzten 6 Jahren. Wie gesagt, Sie bekommen jetzt im Anschluss noch eine kleine E-Mail. Gibt es den Link zur YouTube-Aufzeichnung und auch zu den gängigen Podcast-Anbietern. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen haben zur heutigen Mastfolge, zu den letzten Mastfolgen oder generelle umsatzsteuerliche Frage, wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Klingeln Sie durch, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir bedanken uns für heute, dass Sie heute dabei waren, dass Sie uns heute zugehört haben und natürlich auch die letzten 6 Jahre. Also wir haben hier eine schöne gemeinsame Reise hingelegt und es werden hoffentlich noch viele, viele Folgen kommen. Wir sind dann mit unserer Folge 74 auch wieder live dabei am 3. Dienstag des Juli. Das ist konkret der 21. Juli. Bis dahin, ja, was bleibt uns übrig? Hier im Süden Deutschlands wird es jetzt richtig knackig, Andreas. Die Sonne kommt richtig raus. Es wird richtig sommerlich. Darauf freuen wir uns alle. Ich hoffe in Berlin auch und im Rest der Republik. Und dann sind wir am 21. Juli wieder da. Andreas, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, vielen Dank. Tschüss und schöne Woche.
Ciao.